Seitdem haben wir verlangt von denen, natürlich, dass die die Menschenrechte einhalten. Ne? Mhm. Wir haben immer den coolen Kampf gesagt, wir sind keine Psychiater und so, wir haben auch keine psychiatrische Alternative. Aber egal welche Alternative, alle müssen die Menschenrechte einhalten. Und das tut ihr nicht. Und ja, ihr seid von der Struktur her ein menschenrechtswidriger Verband.
Platz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wär doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin auf dem Weg nach Bergneustadt im Oberbergischen Land und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner Lothar Gothe ein Gespräch führen auf seinem Ökohof. Reden werden wir über allerhand, denke ich, aber weil dieser Mann hat echt was zu erzählen. Aber wir werden uns natürlich auch auf sein Thema, sein großes Thema im Leben, sein Kampf für die Menschenrechte und auch sein Kampf gegen die etablierte Psychiatrie im Rheinland, aber auch im gesamten Bundesgebiet während der 1970er und 1980er Jahre. Ihr könnt gespannt sein, da bin ich mir ganz sicher, was heute Lothar Gothe so rückblickend zu erzählen hat und wie sehr er auch noch im aktuellen Zeitgeschehen drin ist und mitmischt und seine Vorstellungen und das Volk bringen will. Hört hin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ne, so fange ich ja immer an.
Ja, okay.
Lothar Gothe ist heute da. Viele von euch, die das jetzt hören, werden jetzt schon einige Erinnerungen kommen. Aber wir sind hier ganz weg von Köln und ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute miteinander ins Gespräch kommen werden. Ich kann schon versichern, dass es bestimmt sehr interessante nochmal Zusammenhänge mit Psychiatrie in den 70er, 80er Jahren, aber auch bestimmt auch zu heute, da bin ich überzeugt, dass da so Verbindungen kommen. Für die, die Lothar Gothe noch nicht kennen sollten, die wenigen. Also Lothar Gothe ist aus meiner Sicht wirklich so ein Urgestein des Kampfes für Menschenrechte. So habe ich dich auch immer aus der Ferne, haben es ja nie so persönlich kennengelernt, auch immer wahrgenommen. Ich glaube, selber hast du immer gesagt, ihr macht hier irgendwie Sozialrevolution. Ne? Also so auch, da will ich auch gleich nochmal so ein bisschen drauf kommen, weil es ist ja nicht nur, dass man gegen Missstände oder für Menschenrechte, sondern ja auch selber ein Stück Alternative, ich sag mal, da so eine Kultur versucht habt, ausprobiert habt. Und aber bis hin Ökobauer dann irgendwie, ich glaube, das ist jetzt schon viele Jahrzehnte, schätze ich mal, ne?
Seit Ende der 80er Jahre.
Ende der 80er.
Also zusammen erst mit dem SSK.
Ja.
Kann ich gleich noch ein paar Worte zu
sagen. Ja, okay. Ja, und aber eben auch noch, wie ich das jetzt mal so sagen würde, lokaler Aktivist. So in vielen verschiedenen Themen. Ne? Und das war auch jetzt gerade jetzt aktuell. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen willst. Also gerne, wenn was in irgendeiner Form hilfreich sein sollte, kannst du das auch nutzen, hier nochmal die aktuelle Situation da durchaus zu beschreiben, weil ich finde, das ist so, zeigt auch nochmal so ein bisschen dein, dass du da nicht locker lässt an bestimmten Punkten und das finde ich ganz wichtig. Ja, und du bist 1944 geboren.
Mhm.
Und hast auch jetzt irgendwann kürzlich Geburtstag gehabt, das sagtest du.
Ja, jetzt am 11. Januar. Ja, und ich lebe schon im Nachschlag. Ich habe vor 20 Jahren Lungenkrebs gehabt, eine halbe Lunge. Mhm. Haben sie mir im Mehrheim rausgesäbelt. Ne? Und da ist die Überlebenschance ja nicht besonders gut. Und als die dann meinten, es wäre ein Wunder, dann habe ich leider sagen müssen, dass ich ja aus der katholischen Kirche ausgetreten bin und für die Heiligen nicht bezahle. Und da musste ich mir ja selber einen Heiligen machen. Und seit der Zeit weiß ich, dass der heilige Che Guevara die Hand über mich hält. Und ja. Die scheint auch so gut zu sein wie katholische.
Ja.
Sonst säße ich ja nicht hier. Ja.
Das ist gut. Willst du was sagen zu dieser aktuellen Situation? Wir haben das eben schon im Vorgespräch so angesprochen.
Aber. Ja, diese aktuelle Situation, die ist im Grunde genommen die Fortsetzung meiner Revolte in den 60er Jahren, wo ich habe mal in Kurt Holz Nachruf geschrieben, wo die unsere Täter, Väter, Tätergeneration uns praktisch ihre Verbrechen wortlos in die Wiege gekippt hat. Und wir uns mit dem Holocaust und dem Vernichtungskrieg und den Verbrechen auseinandersetzen mussten. Und eines der großen Verbrechen ist ja neben der industriellen Vernichtung der Juden und der Roma die Vernichtung der Lebensunwerten. Und da bin ich bis heute, ist das mein Thema. Und im SSK ist es ja das große Thema geworden. Jetzt bin ich reingeraten, indem ich die Nazi-Beteiligung an den sogenannten Spaziergängen in einem Leserbrief angegriffen habe, weil die extrem hoch sind. Gummersbach steht jetzt bundesweit im Rampenlicht, weil das so viele sind. Und das habe ich in Verbindung damit gebracht, dass Oberberg der Süden Anfang der 30er Jahre die höchsten NSDAP-Anteile im Rheinland, einmal sogar ins ganz Deutschland hatte. Und der Führer hat ja Gummersbach besucht, 1932. Das hat er ja nun nicht gerade bei jeder zweiten Kleinstadt gemacht. Und das hat eine ungeheure Wut- und Schmutzkampagne auf rechten Foren auf
jetzt mich. Das ist aktuell.
Ganz aktuell, sodass ich, dass ich auch richtig bedroht bin. Die drohen auch. Die machen mich auch. Ich habe geschrieben, das ist die Entmenschlichung, wie das bei den Juden war, dass man die als Ratten gezeichnet hat. Ich denke immer, ich habe hier in den Ferien 10, 12 Kinder. Die sind immer mit mir rumgelaufen, immer mit mir rumgelaufen. Auch schwer gestörte und manchmal hat mir das zu schaffen gemacht, weil ich dann wusste, wie sie zu Hause sind, wie sie leben. Und dann konnte ich mir schon ausrechnen, dass die mit 13 oder 14 auf der Domplatte sind. Ne? Und das ging. Ich musste ja aber meine Arbeit machen. Ne? Die sagen ja alle, das ist so der Lothar, so ein Rattenfänger, der hat immer die Blagen mit. Heute machen die Drecksnazis, haben ein Bild aufgetan, wo ich eine Enkelin umarme und stellen mich als Pädophilen hin. Es wird unterstellt, dass meine Frau, die sich das Leben genommen hat in der Psychose, dass ich die umgebracht habe. Also man kann es gar nicht mit Worten auffassen. Und das ist ja aber eigentlich immer noch konsequent, immer weiter, immer derselbe Teil meiner Lebensgeschichte,
ja,
der mich jetzt am Ende meiner Tage jetzt dadurch einholt, dass ich jetzt nachts meine Tür verrammeln muss, weil irgendein durchgedrehter Freak, der sich diesen ganzen Scheiß, dieser Anführer da reinzieht, dann vielleicht meint, wenn er dieses bolschewistische, pädophile Monster erledigt, dass er dann einen Dienst an der Menschheit getan hat, wie der die Synagoge stürmt, der ja auch vor in diesem Netz verblödet ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. Also das war ja so, dass ich mit dem Rainer Kippe und anderen, ich habe eigentlich erstmal mit Künstlern so politische Happenings gemacht, 67. Und bin dann in den SDS gegangen, der war beherrscht von den traditionellen Kommunisten in Köln, war ja so der Gegenpol zu Dutschkes und so. Und dann haben wir da diesen anti-autoritären Flügel gebildet und wir haben dann auch die Aktionen gemacht, wie die Verbarrikadierung der Uni wegen der Notstandsgesetze oder die Rektoratsbesetzung, wo wo, da haben sie jetzt beschrieben, beim 68er Jubiläum, ich hätte da mit dem Hammer reingehauen, ich habe das aber dementiert und gesagt, ich hätte einen unerklärlichen, medizinisch unerklärlichen Parkinson-Anfall im rechten Bein gekriegt und da wäre die Tür auf einmal kaputt gewesen und diese Erscheinung ist nie wieder gekommen, also geheimnisvoll. Also, und dann haben wir ja Verfahren gehabt, wegen schweren Landfriedensbruch, der Rainer und ich hatten sogar schon mal überlegt, unterzutauchen in Dings, aber dann hat ja durch die Brandregierung ist ja eine Amnestie gekommen. So, und aber Uni und Germanistik, Philosophiestudium war ja erledigt. War mir sowieso klar, dass ich nie im Leben mich einfügen kann in ein deutsches Gymnasium, um die Kinder der Oberschicht zu trainieren. Und dann saßen wir da eigentlich no future, ne? Haben sie mit Gelegenheitsarbeiten und so durchgeschlagen. Und dann ließen wir halt Leute pennen und dann kamen Jugendliche aus diesem Don Bosco-Heim und die erzählten uns Sachen, das kann ich immer wieder erzählen, da haben wir gar nicht geglaubt, denn das kannte ich aus südamerikanischen Diktaturen oder aus der Nazi-Zeit. Also Zwangsarbeit, geprügelt, der Heimleiter schlug die Herren mit dem Siegelring in die Fresse und die Hübschen hat er vergewaltigt, sage ich jetzt mal, weil Missbrauch ja sehr nett klingt.
Ja.
Und viele wussten das zumindest, eigentlich auch die Behörden, und das wurde geduldet. Und wir haben damals die erste Alternativzeitung gemacht, Annabella, und ich glaube, der erste Artikel war, da haben wir das dann veröffentlicht. Ne? Und die angezeigt, der ist auch bestraft worden oder so. Aber dann, wie du ja weißt, ist dann wieder die große Decke drüber gelegt worden. Und 2010, dann war das plötzlich, weil der Spiegelmensch da mal reingehakt hat, als wäre das was Neues, kam das raus. Und wir haben das ja auch, wir haben dann ja auch dieses Buch bei Kiepenheuer und Witsch geschrieben, Ausschuss, was eine ziemlich große Wirkung, ein paar Auflagen hatte. Jedenfalls war uns dann klar, das ist jetzt aber eine andere Form von Unterdrückung als die, die wir an der Uni bekämpft haben. Und dann haben wir die Techniken, die Demonstration, haben wir da angewandt. Ne? Und das hat uns ja nie mehr losgelassen. Ja, dann kamen immer mehr, dann gab es eine Massenflucht, dann haben die Dorothee Sölle, da haben wir dann mal ein politisches Nachtgebet über Heime gemacht. Und dann, ja, kann ich gar nicht alles erzählen, steht in den Büchern. Ne? Und dann hatten wir das erste Heim durchgesetzt, auch mit Hilfe von Prominenten wie Heinrich Böll und so. Das erste Heim und einzige Heim in der Bundesrepublik. Also wir haben, die hießen ja Streuner offiziell, die Jugendlichen, als wären es weggelaufene Köter. Ne? Und wir haben gesagt, es sind obdachlose Jugendliche und die haben Rechte und auch das Recht auf Erziehung. Und da ist die Polizei, die einzigen, die sich damit beschäftigen, ja nicht die richtige Dings. Und die brauchen eine Möglichkeit, wo die hingehen können, ohne sofort zurückgeführt zu werden. Und dann mit einem Sondererlass des Ministeriums kriegten wir ein Heim genehmigt, 40 Plätze, wo die 6 Wochen bleiben konnten, auch wenn die polizeilich gesucht waren und wir eine Lösung finden konnten.
Ja, ja.
Und jetzt kannst du dir vorstellen, damals waren ungefähr 1000 im Untergrund in Köln, mindestens die Hälfte ging um Strich, weil die ja keine Papiere, die konnten ja nichts machen außer klauen. Und dann haben wir, und wir hatten schon illegal ganz viele verteilt, auch in Wohngemeinschaften und so. Und als wir das Heim aufmachten, waren sowieso schon 80 da, 40. Und nach 3 Monaten waren, glaube ich, 300. Und die Stadt hat einen Vertrag und musste für jeden bezahlen. Dann wurden Hotels angemietet. Ne? Das wurde immer größer. Und dann natürlich machten die auch Krach und Mist und Dreck und klauten noch was und weiß der Himmel. Dann riesen Hetzartikel in der Rundschau. Und dann wurde das geschlossen. Ne? Das Heim wurde geschlossen. Die anderen Häuser, die auch.
Und 4 Monate später stand im Springers heißen Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollys sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Und darauf, also dann unter der Hand, kriegt man vom Sozialdezernenten dann Angebote, unter anderem Namen weiterzumachen. Das haben wir dann aber abgelehnt, gesagt, wir können da gar nicht menschenrechtsmäßig arbeiten. Also ich nenne immer so einen Fall. Dann haben die gesagt, ihr müsst jetzt Kapazitätsbegrenzung machen, also sagen wir nur noch Kölner oder Rheinländer aufnehmen. Dann sage ich, ja, jetzt kommt da ein Mädchen mit 13 um Strich geschickt, die einzige, die Liebe, die sie hat, ist jetzt der 15-jährige Junge aus Köln. Und jetzt sage ich dem, du kannst rein und du gehst wieder am Strich, weil du aus Frankfurt kommst. Völlig unmöglich, ne? Ist nur so ein Punkt. Oder im Schließungsverfügung stand, dass ein Mädchen in einer Nacht den Geschlechtsverkehr dreimal bei uns, musst du dir mal vorstellen, den Geschlechtsverkehr vollzogen habe. Vorher hat die den unter der Gewalt ihres Zuhälters, und für uns war das eine Straftat, weil wir das zugelassen hätten. Also da sieht man ja, wie ausgeklinkt das ist. Ja, und danach haben wir dann, wir hatten Geld gespart, weil unsere 38 Angestellten alle nur 800 Euro über Mark ausbezahlt kriegten und das andere des Gleichheitsprinzips wegen abgeben mussten. Und dann haben am Saaljering, das Haus Saaljering 41 war verkauft worden, sollte abgerissen werden. Ich hatte aber da einen Mietvertrag und dann haben wir, das haben wir verhindern können und unter Denkmalschutz setzen können. Dann ging die Firma pleite, diese Spekulantenfirma daran, weil die schon 1 Million bezahlt hatten für das Grundstück. Und dann haben wir die Wohnung besetzt. Später hat es der damalige Freund Rolf Sterk gekauft, einen Vertrag mit dem SSK gemacht. Und heute ist es ja, gehört es ja immer noch dem SSK, weil ein Mensch in Bad Honnef gestorben war und hatte dem SSK sein Haus vererbt. Und das war 1 Million wert. Und damit konnte man das später kaufen. Also auch eine schöne, runde Geschichte. Wenn man ja, und dann
das war praktisch die offizielle Adresse von dem Heim. Also von dieser Einrichtung war Saaljering?
Nee, Heim, da wurde ein Haus in der Vorgebirgsstraße angemietet. Ne? Und dann neben dem Saaljering war so eine Art Stundenhotel, sag ich mal. Da wo die Stadt, wenn wir keinen Platz mehr hatten, musste die Stadt Wohnungen anmieten. Die hatte den Vertrag unterschrieben. Ja. Und dann haben sie die in so dieses Hotel getan, wo sagen wir mal, 15 Zimmer waren, da waren aber nachher 40 Jugendliche drin und der Eigentümer kriegte für jeden Zimmer Frühstück, der hat sich da bereichert. Ne? Und das ist ja heute auch mit Hilfe der Stadt angemietet. Ne? Da ist immer noch ein Möbellager, aber die SSK-Leute, die da heute sind, sind völlig andere. Da sind also keine mehr von der Straße, wenn ich das richtig sehe. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Jetzt haben wir ja mit dem Möbellager angefangen, hatten einen LKW und dann haben wir eigene Selbsthilfegruppe. Später habe ich ja auch beantragt, dass wir diesen Namen, der mich immer an SS-Einsatzkommandos erinnerte, Sondermaßnahme, da wo lief es in der Nazi-Zeit den Leuten kalt den Rücken runter, wenn eine Sondermaßnahme. Ja, egal, dann haben wir die in sozialistische Selbsthilfe umgenannt.
Ist das eigentlich ein Verein gewesen? Oder
wir mussten ja schon Verein sein, ein gemeinnütziger Verein, um das Heim betreiben zu können. Klar, ne? Und wir haben aber dann einen zweiten Verein gegründet, mit Heinrich Böll und seine Frau und ein paar andere Prominente, der heißt Helft dem SSK, ist ein gemeinnütziger Verein, weil durch unsere Aktionen waren wir ja jederzeit in der Gefahr, dass wir irgendein Urteil kriegen und alles verloren wird, und die haben uns auch die Gemeinnützigkeit immer wieder mal aberkannt, ne? Wegen politischer Betätigung und so, und dieser Verein Helft dem SSK, dem gehörten und gehören bis heute alle Immobilien und alles vom SSK, da kann dann keiner dran. Ne?
Ja, ja,
der Heinrich Böll hat uns ja auch ein Haus geschenkt in Ehrenfeld. Ne?
War das in der Straße?
Ja, Liebig-Overbeck-Straße.
Oberbeck-Straße.
Ja, und dann haben wir, dann ist eben dieser Selbsthilfe-SSK entstanden.
War das denn eher zufällig, dass es dann auf einmal Psychiatrie, oder wie kam denn überhaupt, dass auf einmal Psycho-Leute da bei euch auch im SSK
ja,
waren?
Ja, waren dann in dieser Wohngemeinschaft am Saaljering, dem SSK-Mutterhaus, sage ich immer. Und dann war uns irgendwie klar, dass das immer noch der Faschismus ist, der sich hier, sagen wir mal, im Keller eingesperrt, in Heimen und Psychiatrien sich fortsetzte. Und dann hat sich ja langsam entfaltet, dass das nicht nur eine Fortsetzung des Nazi-Geistes war, sondern auch personell bis in die höchsten Spitzen. Und das hat sich ja bis heute fortgesetzt. Also dann stellten wir fest, dass dieser Gründungsdirektor, der wie so ein König den LVR regierte, Klauser,
ja,
ein wirklicher Nazi-Verbrecher war. Erst haben wir seine braune Schrift entdeckt, Rasse und Wehrrecht, wo er verlangt hat, dass die guten Ströme des Bluts gefördert und die Entarteten ausgesondert werden müssen aus dem Volkskörper. Ja, und die Aussonderung, die haben wir ja vorgefunden in den 70er Jahren. Ne?
Also die gerade in diesen...
Und ich sage, hier schlag mal einen ganz großen Bogen, ja, auf heute. Ne? Und seitdem haben wir verlangt von denen natürlich, dass die Menschenrechte einhalten. Ne? Mhm. Wir haben immer dem coolen Kampf gesagt, wir sind keine Psychiater und so, wir haben auch keine psychiatrische Alternative. Aber egal welche Alternative, alle müssen die Menschenrechte einhalten und das tut ihr nicht. Und ja, ihr seid von der Struktur her ein menschenrechtswidriger Verband und menschenrechtswidrige Dings. Und was ganz schlimm war, was ich als ganz schlimm empfunden habe, ist, dass die ja geehrt wurden. Da war also der Schreibtischmörder Panse, Direktor in Grafenberg, Lehrstuhlinhaber an der Uni, der in seinem vorigen Leben für vor 45 die roten Kreuzchen auf die Fragebögen gemacht hat und die Menschen ins Gas gegutachtet hat. Ne? Und Klauser, der Landrat, 40 Kilometer von Auschwitz war, wie sich später herausstellte, 30.000 Juden hat ins Ghetto treiben lassen und von da die paar Kilometer ins Gas von Birkenau, hochgeehrt, alle hochgeehrt. Der Ernst Klee hat gesagt, wer Täter ehrt, mordet die Opfer noch einmal. Das habe ich auch so empfunden. Und jetzt hat das gedauert, dass diese Ehrungen, die haben mich so empört, angesichts auch der Verbrechen, die sie in der Nachkriegspsychiatrie zu und Heimen zu verantworten hatten, dass ich auch nachher, als SSK und so, da alle aufgehört hatten, dass mit Freunden wie dem Heino Lonnemann oder Kurt Toll, als der noch lebte oder so, immer weitergemacht haben. Diese Nazi-Geschichte, die ist im Grunde ein Hintergrund hinter allen Aktivitäten. Die ist mal weiter entfernt, wie bei diesen Häuserabrissen in Köln oder dieser Missachtung des armen Volkes, was dann mit der Sanierung aus dem Severinsviertel nach Chorweiler vertrieben werden soll, damit die besseren Bevölkerungsschichten sich in der Nähe des Doms ablassen. Die Stadtentwicklung, was die... Das nannten die ja in den 70er Jahren diese Gebietsreform, die nach dem System des zentrale Ortenmodells ja alles neu sortiert wurden in den kleinen Gemeinden zusammengelegt, ne? Einrichtungen geschlossen, Krankenhäuser, Jugendämter, alles zentralisiert. Und die Aachener Stadtplanerstudenten haben mir mal in der Nacht in einem besetzten Haus in der Gladbacher Straße erzählt, dass das Modell der SS für die Neubesiedlung der Ukraine war. Und das habe ich später bestätigt gefunden. Also du siehst, das Nazitum, der Geist sowieso, das erreicht dich immer wieder von allen Seiten. Und natürlich, die Extremform ist die Psychiatrie, wo ja ein Mensch sämtlicher Rechte entkleidet werden kann. Das gibt es ja in keiner anderen Form. Dann mussten wir uns, wenn wir mehr wurden, Wohnraum halt durch Hausbesetzungen verschaffen, was ja gleichzeitig ein Widerstand gegen die Zerstörung der Stadt war. In der Kölner Innenstadt ist ja Severinsviertel-Sanierung. Der damalige SPD-Boss Hechterich, der hat wörtlich gesagt, es geht um einen qualitativen Austausch der Bevölkerung. Und dann klingelt das bei mir und dann kommt gleich Nazi-Formulierung. Und das ist immer noch im Untergrund. Also das, was jetzt neu hochkommt als Neo-Nazis, das ist nicht Neo, das ist halt, kommt nur unterm Teppich wieder hervor. Ne?
Wir haben im Severinsviertel ja damals diese Tagesklinik Alteburger Straße gegründet. Ne? Also da kam ich von Düren mit einer Gruppe, sind wir da.
Der und mit haben das dann, Matakas.
Mit Matakas und noch einige andere, ne? Aber und kam Thomas, die ja auch schon mal in einem Podcast ganz am Anfang, mit der habe ich mal so über die Zeiten vorher noch gesprochen, die war halt auch da eine wichtige Person, um so die Verbindungen herzustellen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, wir waren ja mitten im Severinsviertel, Steuerwerkbesetzung, ne? Und kam die Psychiatrie ins Viertel. Ne? Also ich meine, das passte natürlich wie Faust aufs Auge, ne? Weil die da jetzt rausgeekelt werden, weil der billige Wohnraum irgendwann da weggewischt wird oder aufgekauft oder wie auch immer man das nennt. Und ja, da können sie dann gleich auch psychiatrisch behandelt werden, wenn es denn so schlimm wird. Ne? Und wir haben das als Mitarbeiter, weil wir relativ kritisch da waren, aufgegriffen und haben, denn da war der Fahrtmann auch offiziell Rede gehalten. Der war ja damals Gesundheitsminister oder Sozialminister.
Ja, Sozialminister.
Und ich hatte da für die Mitarbeiter in dem offiziellen Teil als Vertreter, war noch kein Betriebsrat, so eine kleine Rede gehalten und habe am Ende der kleinen Rede eine Gedenkminute für die Psychiatrie-Enquete gemacht. Waren alle irgendwie ziemlich entsetzt, weil keiner wusste genau, was soll das denn jetzt? Also auch entstanden aus dem Geist, also Reform in Anführungszeichen, wie erstens geht es nicht so weiter und es ist alles noch im Alten, im Argen, in den alten Anstalten, ne? Und da hat es dann nicht ganz, haben sie es nicht ganz eine Minute ausgehalten, aber war schon betretenes Schweigen. Und dann musste der Fahrtmann dann nochmal sagen, wofür haben wir denn jetzt geschwiegen? Und hat sich dann aufgeregt, dass das natürlich gar nicht so wäre.
Kenne ich seine Aufregung.
Ja. Und ich will nur sagen, das war, und wir haben da gesagt, wir wollen aber nicht hier die Psychogruppe machen für die Sanierungsopfer. Und dann geht es euch gut, und dann zieht er aber doch nach Chorweiler oder wohin. Das werden wir nicht machen. Ne? So einfach ist es ja auch nicht. So dass dann aber es hätte so benutzt werden können.
Ja, ne? Klar. Und, ja, aber die Strategie war ja, die Armen raus und die Reichen rein. Und wir haben uns ja im Stollwerk, wir haben ja auch Häuser, viele in der Südstadt besetzt. Bei einem ist immer noch, das besteht immer noch, da während hier die Bauern 50 Jahre, 40 Jahre Schützenverein geehrt werden, ist das bei mir Besetzung Rolandstraße 92. Ach, kennst du das Künstlerhaus?
Ja.
Ne?
Ja. Aha, ja.
Die haben jetzt vor 40 Jahren war das schöne Broschüre gemacht. Da habe ich auch die Geschichte von diesem Haus geschrieben. Ne? Ja. Was sonst die Sanierung betrifft, dann haben die ja umgeschaltet von Häuserabrissen, haben dann auf Modernisierung, weil das in Mode kam, die Altbauten, ne? In der Mittelklasse umgeschaltet. Und dann war ja für die BISA und die Rechtsanwälte und Ärzte und so, war das ja jetzt okay, dass die Südstadt bleibt. Und wir haben gesagt, für uns, unsere Leute, für uns kommt das auf dasselbe raus. Ne? In die modernisierten Wohnungen können die so wenig rein wie in die Neubauten, die sonst entstanden wären. Und das ist ja auch leider so. Also es ist nicht so passiert wie Flächensanierung in Wuppertal und so. Aber dieser Bevölkerungsaustausch, der hat ja stattgefunden, wenn auch sehr verlangsamt und nicht so hundertprozentig. Ne? Bis heute nicht.
Ja, und ich muss immer sagen, ich meine, wir müssen jetzt nicht, das ist ja sehr viel lokal, auch lokal bezogen, Aber es ist ja so, dass diese andere Seite des Severinsviertel, also der da hinten hinterm Ring, also diese, das ist da ja dann noch viel mehr, also da Mainzer Straße und so. Ne?
Ja, ja, ich sage, ist ja nicht richtig durchgeführt.
Ja, ja, und auf dieser Seite aber sozusagen, wo ich immer sage, das ist eigentlich das richtige Severinsviertel, ja, ja. Ne? So wo auch Severinstraße und Arno-Straße und so ist, da ist es ja noch relativ moderat.
Ja,
so,
ja. Ne?
Das ist schon auffallend, wenn man da. Aber gut, ich würde gerne mal so eine Situation, wenn ihr so Aktionen gemacht habt. Ich habe jetzt nur eine Aktion, die ich auch noch selber erinnere, aber jetzt auch noch mal nachgelesen habe. Aber vielleicht gibt es ja auch viel andere, typischere. Das war diese Besetzung davon von der Geriatriestation in Bonn. Ne?
Mhm.
Aber das war ja so eine schon sehr, ja, sehr wirksame Besetzung oder Aktion. Mich würde nur mal interessieren, weiß nicht, ob du da heute drüber reden kannst oder willst, aber wie ist denn sowas entstanden?
Also diese Aktion?
Ja, zum Beispiel.
Ja, kann ich genau erzählen. Es war ja so, also ich bin ja der Meinung, dass dieses Psychiatriesystem oder Heimsystem, wo immer noch ein rassistischer Geist eigentlich vorhanden war, ne? Das ist unter Menschen, das wurde ja nicht mehr so genannt, aber faktisch war das ja so, dass der ja auch Opfer, das müsstest du besser wissen als ich, unterm Personal gefunden hat, wo engagierte Menschen, ganz viele haben wir getroffen, die haben auch viele, die sind ans Saufen gekommen und so, weil die merkten, sie können nichts machen oder haben versucht, was zu machen und sind gescheitert. Ne? Und die sind auch immer wieder bei uns angekommen, teilweise sogar Höhergestellte, die nachts um 12 kamen und dann mit uns diskutiert hat oder so. Ne? Und dann, weil wir ja immer wieder die Aktion machten und man uns ja nicht zum Schweigen kriegen konnte, wurden wir praktisch so eine Art Beschwerdezentrum für das Personal. Und die Geschichte, da wurden uns Dokumente zugespielt oder Leute machten Aussagen bei uns. Ne? Und diese Bonner Geschichte hat so angefangen, dass ich einen Umschlag aufmachte, großen Umschlag. Da stand dann Lothar Gothe, Saljering, SSK. Und dann war da drin eine Liste von 98, glaube ich, Vorfällen in der Geriatrie, Verletzungen bis Oberschenkel, Halsbruch, manche sogar mit Todesfolge. Und das waren wohl Ärztinnen, vermute ich, die uns dazu geschickt haben, weil es hatten Ärztinnen sich bei der Zentrale beschwert. Und da ist nichts passiert und nochmal beschwert. Und die haben gesagt, das liegt an dem am fehlenden Personal, weil die einfach in den Stuhl gesetzt wurden und weil die gar nicht auf die aufpassen konnten und dann kippten die um oder egal. Also die hatten das aufgelistet, hatten das der Zentrale gemeldet und die hat nichts gemacht, die haben sich nochmal beschwert.
Also der Zentrale vom Landschaftsverband?
Ja, Landschaftsverband Zentrale. Und nichts gemacht, nicht drauf reagiert. Und dann haben die uns das geschickt und so ist diese Besetzung zustande. Das war der Grund für die Besetzung. Es gab dann natürlich wieder Hausfriedensbruchverfahren und so. Und dann kam der Herr Professor Huhn in den Zeugenstand und auch eine sehr nahestehende Person von mir, die war bei ihm in die Fänge geraten, eine junge Frau, und der hat Elektroschocks mit der gemacht. Und der musste die Zustimmung der Mutter haben. Und dann hat er der Mutter gesagt, weil die das nicht wollte, die hatte Angst, die wusste nicht genau, was das passiert, aber die wollte das nicht. Und dann hat er ihr gesagt, die stirbt sonst. Und das ist ja kriminell. Und dann hat er die Zustimmung gekriegt, ne? Mehrere Elektroschocks gemacht. So, jetzt kommt er in den Zeugenstand. In dem Verfahren gegen uns haben unsere Anwälte den als Zeugen dafür, dass die in krimineller Weise unterbelegt waren. Jetzt stell dir mal vor, jetzt erzählt dieser Mensch, dass er Pfleger als Wache in die Büsche gestellt hatte, weil er die Nachricht bekommen hat, der SSK wäre dabei, einen VW-Bus als Feuerwehrauto zu tarnen. Und damit würde er dann bei seiner Klinik eine Aktion machen, ein Fanal machen. Wir haben unsere alten VW-Busse immer rot und gelb angestrichen. Vielleicht hat das einer gesehen. Jetzt stell dir mal vor, jetzt zieht der die Leute ab, Pfleger ab, die da fehlen. Also die schlugen alle im Gerichtsverfahren die Hände über dem Kopf zusammen. Ne? Ja, und der ist dann ja auch, der ist ja, der Express stand dann, Huhn muss fliegen. Da hat er einen Patienten vorgeführt, einen angeblich durch Elektroschocks geheilten Patienten vorgeführt. Und das war ein Mensch.
In dem Gerichtsverfahren?
In der Pressekonferenz, ja, als die unter Druck waren, durch die Presse, die dann berichtet hatte. Und da waren die alle fassungslos. Ne? Da schrieb dann der Express, Huhn muss fliegen oder so. Mhm. Aber ein offensichtlich vollkommen kaputter Mensch, der nicht mehr richtig sprechen konnte, den hat der als geheilt vorgeführt. Da habe ich gedacht, dann sehe ich immer diesen rassistischen Geist, minderwertig oder... Das würde er ja nie mit seiner Frau machen oder mit seinen Kindern machen. Ja, das war die Geschichte dieser Aktion.
Aber sag mal, noch mal ein bisschen konkreter. Also ihr habt ja diese Materialien dann zugespielt bekommen und dann war da Grund genug oder konkreter Grund, jetzt da so eine Aktion zu machen. Und dann habt ihr euch getroffen mit den Leuten, die das macht vorher und habt
Nein, die kenne ich gar nicht. Die kennen wir gar nicht. Die haben uns das, wir öfters anonym. Ja. Einer hat uns Unterlagen vom Rechnungsprüfungsamt oder wie das heißt beim Landschaftsverband. Und die hatten moniert, dass die Chefärzte so fette Privateinnahmen machten. Der von Grafenberg, glaube ich, 550.000 D-Mark im Jahr privat. Und die mussten 5% abführen, weil sie die Personal und Dings benutzten. Das ist ja schon lächerlich. Mhm. Aber die haben das auch nicht abgeführt. Mhm. Und dann wurde das moniert vom Rechnungsprüfer und da ist nichts passiert. Und dann hat das einer heimlich kopiert und hat uns das geschickt. Mhm. Und dann sind wir immer zum Laiendecker, der war damals im Spiegel Büro in Düsseldorf und das haben die dann veröffentlicht. Ja, ne? Oder Ingrid Müller, die dann beim Stern geschrieben hat und so. Ja. Die haben dann ja auch oft beschrieben. Ja. Und dann waren wir praktisch die Beschwerde, die heimliche Beschwerdeinstanz für übergangene Mitarbeiter des Landschaftsverbandes.
Aber ihr seid dann also als SSK-Gruppe dann, aber weißt du, so mich würde mal interessieren, ihr habt das doch, muss man ja ein bisschen planen, so eine Aktion, sonst geht das ja schief oder kann das ja auch schief gehen, ne? So eine Besetzung oder so eine, ich weiß gar nicht, so ein Besuch da in der Station, ne? Wie war das denn konkret?
Also ich muss jetzt mal zu dem SSK sagen, da gibt es ja auch noch heute immer so einen Unterschied, so einen Streit zwischen dem Rainer und mir, der da in Mülheim die Gruppe macht und das ein bisschen anders sieht. Und also weißt du was, ich lese dir einfach gleich das Flugblatt vor. Jetzt habe ich diese Nacht wiedergefunden. Ich glaube, da ist die Atmosphäre, konnte ich heute gar nicht mehr so wiedergeben. Ja. Es gibt so ein Buch über die 70er, 80er Jahre Linke in Köln. Ne? Mhm. Das ist dann sehr lastig auf die ganzen K-Gruppen, die da waren, die alle ja wie vom Winde verweht, ist ja nichts von übrig geblieben. Aber damals war das ja der Riesenstreit. Und also die Aktionen von denen endeten eigentlich immer bei Büchertischen. Aber das war da so... die haben dann da geschrieben, also die DKP oder so, da haben sie einmal irgendein Gewerkschafts- oder irgendwas besetzt und das haben die wochenlang organisiert. Und da saß ich hier mit so ein paar alten SSK, da haben wir uns kaputt gelacht. Die haben gesagt, da kommt einer morgens, jeden Morgen um 9 hatten wir unsere Arbeitssitzung, ne? Da kommt einer rein und sagt, die und die Sauerei ist. Dann, wenn dann alle sagen, nee, das kann nicht sein, dann schicken wir die paar, die Geld verdienen müssen, im LKW los und so, und dann fangen wir notfalls am selben Tag, sind wir da und besetzen lassen. Ja, da müsste ich ganz viel zu sagen. Also im Grunde in dieser Gemeinschaft, die nicht immer funktionierte und die auch, die Saaljahring war die größte Gruppe, wir hatten ja 4 in Köln, dann gab es in Wuppertal, Dortmund und haben ja viele gegründet. Wenn das so über 40, 50 Leute, dann funktionierte die direkte Demokratie nicht mehr. Und sonst war das ja so, da waren Studierte und das wurde ja, wir waren ja alle gleich, wurde ja alle gleich behandelt. Und irgendwann, weil wir mal diskutiert hatten eine Zeit lang, haben wir immer gesagt, wir müssen auch mal über die Welt reden und so. Dann haben wir morgens eine halbe Stunde eingerichtet, die halbe Stunde, über irgend so Probleme. Und dann ging es mal darum, dass die sagten, ja, hier wird der Mensch sortiert. Wenn du jetzt Arbeiter bei Ford bist oder bist Arzt, dann ist der Arzt irgendwie anders behandelt, höherer Mensch. Oder einmal haben sie über Fremd, haben wir über Fremdworte, dass man die nicht versteht und dass das eine Unterdrückung ist. Du wirst verknackt und verstehst es nicht, der Arzt. Da haben wir dann beschlossen, dass Fremdworte verboten sind. Oder, der war schwierig, aber eben so, die Studierten mussten das lernen.
Ja, ja.
Und da haben wir dann gesagt, ja, das stimmt, da wird an der Arbeit, die einer macht, wird der Wert des Menschen dran gehängt. Und das hatte zur Folge, dass wir beschlossen haben, dass die Arbeit rotieren muss. Jetzt wurde eine große Tafel angeschafft, dann wurde geschrieben, was für Arbeiten wir haben, dann wurden die verteilt, LKW musste morgens um 6 los, der musste am Vortag gemacht werden, ne? Und dann war um 9 die Arbeitsversammlung und da wurde alles besprochen, auch die psychischen Zusammenbrüche, alles, alles war Arbeit bei uns. Ne? Und dann kamen ja ältere Leute, dann kamen Leute aus der Psychiatrie, dann saß da die Oma, die schälte die Kartoffeln, aber die Strichjungen, die fanden bei der Trost und so. Und wenn das funktionierte, dann war das wie eine andere Welt, als wäre eine andere Welt möglich. Und wenn ich jetzt heute, so, da saß dann der Kugler oder der Fuchs oder so auf der Bank, wo du sitzt, und dann erzählen die, und dann höre ich, was für eine Angst die vor dem SSK hatten. Ne? Dann sage ich, wir waren die ärmsten Ratten. Ihr, alles hattet ihr, alles zur Verfügung, und die ganzen Staatlichen und die Polizei und alles, immer drauf. Aber die Angst war, diese Gemeinschaft, die haben uns manchmal rausgeholt und in Polizeiknast getan. Einmal waren wir 30 in einer Zelle, haben wir Lieder gesungen. Das war ein super Erlebnis. Und manche, die aus der Obdachlosensiedlung kamen, die sagten, ich habe immer Angst, wenn ich eine Uniform sehe, schon Angst gehabt. Und dann sagt er später auch, dann haben sie uns da rausgeholt, die Bullen und so, ne? Und konnten uns ja dann irgendwie, und hatten die Angst nicht mehr. Und zusammen hatten wir keine Angst. Und das war, glaube ich, die riesengroße Macht. Also wenn so eine Art Geschwisterlichkeit oder ich sage jetzt mal einfach Liebe unter den Menschen lebendig war, waren wir, glaube ich, unschlagbar. Und das hat die Angst erzeugt, ne? Weil die uns mit den bestehenden Mitteln, der ganze Brauweiler-Skandal war so, haben wir die einfach beschuldigt, ohne beweisen zu können, dass die das Mädchen umgebracht haben. Und kriegst du nicht kaputt, bis alles aufplatzte. Und das hat mich aber überrascht, dass die, als dieses Klauser-Forschung vorgestellt wurde, da fragten sie den von Süchteln, wie er, das war ja weit weg von uns, der hat weniger abgekriegt. Der hat gesagt, wir haben nur immer gedacht, hoffentlich kommen die nicht hier hin. Ja, also für mich war das eine Vorwegnahme der anderen Welt, von dem wir schon seit dem Revolutionär Jesus oder immer träumen. Und bestätigt mir eigentlich immer noch. Das ist natürlich sehr fragil. Ne? Einmal haben wir gedacht, die ganze Gruppe geht kaputt. Dem Lager wurde Geld geklaut und das kann ganz schnell diese...
Das so kippen kann.
Kippt das ganz schnell. Und dann stellte sich raus, dass da so ein Typ war, der hat die zum Saufen und Dings im ganzen Trupp, was ja leicht geht, wenn die vorher schon Alkis waren und so, und hat die so von innen zersetzt. Und dann kaufe ich eines Tages den Stern, morgens um 9 war Sitzung, um 8 hatte ich die Kinder in der Schule, hatte ich immer so eine halbe Stunde. Und dann lese ich dann Bericht über so einen Verfassungsschutzspitzel, der in Frankfurt linke Gruppen infiltriert hat. Und dann sagt er auf einmal, also ein schlechtes Gewissen habe ich wegen dem SSK in Köln. Und dann war das dieser Sautyp, der die Gruppe ruiniert hat und der erzählt, dass er mit Geld vom Verfassungsschutz Drogen und in Bordell gebracht und alles so was gemacht hat. Haben wir natürlich versucht, den Verfassungsschutz zu besetzen an der inneren Kanalstraße. Da muss ich aber zugeben, ist uns nicht gelungen. Ja.
Der ist dann erst später. War ein bisschen später.
Ja, ne? Da irgendwie, das haben wir nicht gepackt, den da auszuräumen.
Ja, ja. Aber das heißt ja nicht nur so Kliniken oder LVR war da irgendwie in Angst, dass der SSK aufkreuzt, sondern das war ja ein echtes, ich meine, wenn der Verfassungsschutz da drauf guckt, dann ist das ja schon auch relevant für den Staat.
Wir erzählen noch ein Dönchen. Ja, ja. Da haben sie eine neue Klinik in Bad Honnef aufgemacht. Und bei der Planung saß dann der Landschaftsverband, mit der Finanzierung und so. Und vom Sozialministerium saßen die dabei. Und dann haben sie überlegt, wie sie das einrichten oder so. Und ein Zivi, der hat dieses Protokoll fotokopiert.
Ja.
Der musste die fotokopieren. Und dann ist ihnen aufgefallen, oh nee, da ist ein Passus drin, wir müssen das alles nochmal neu, der muss raus, der Passus muss raus. Und der Passus war, dass ich glaube vom Landschaftsverband, kann aber auch wer anders gewesen sein, zu sagen, ja, jetzt ist ja möglich, dass der SSK dann U-Boote reinschleust oder sowas. Ne? Mhm. Und da haben sie gesagt, ja, dann soll man mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten, um das zu überprüfen. Und dann fiel ihnen ein, dass das ja total illegal ist. Und dann haben sie das aus dem Protokoll und der musste das jetzt nochmal kopieren. Der hatte aber vorher schon eine Kopie gemacht und hat uns das geschickt. Ne? Und dann war das stand dann auch im Spiegel oder Stern oder so.
Und wir schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus, das ist unser Haus. Schmeißt doch erst den Schmidt und Pest und Bosch aus Kreuzberg raus.
Lieber Bernd, heute mal wieder hier in Natura.
Herrlich.
Freut mich. Herrlich, oder?
Ja, wunderbar. Gutes Gefühl.
Und heute mal wieder in deutschen Gefilden, musikmäßig.
Auch da
bin ich gespannt.
Ja, auch das. Faszinierend, fand ich auch. Also ich war selber überrascht, dass ich das gefunden habe.
Das wird unseren Zuhörerinnen wieder ganz neue Perspektiven aufmachen, ne? Ganz neue Blickwinkel des Musikerlebens.
Hoffen wir das Beste.
Okay, dann...
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Zurück aus Berlin und endlich wieder in der schönsten Stadt Deutschlands. Wer schon mal im Stadion war, weiß, dass ich Matthias Trippel zitiere, den Stadionsprecher des 1. FC Köln, der übrigens gerade spielt, wenn der Podcast online geht. Also der FC, nicht der Trippel. Aber es ist natürlich nur ein Beispiel dafür, dass im Podcast wirklich wichtige Dinge erwähnt werden. Der Musiker, der die heutigen Songs eingespielt hat, war, soweit ich weiß, nicht an Fußball interessiert. Jedenfalls, wenn man Bernd Beyers Bericht in dem großartigen Buch Bundesliga 1971-1972, die Saison der Träume, glauben darf. Absolut empfehlenswert, dieses Buch, nicht nur für Fußballfreunde. Denn im Wesentlichen geht es um Politik und die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Post-68er Jahren. Damit wären wir dann auch schon bei der Musik, um die es heute geht.
Ich habe viele Mütter, ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Meine Väter sind schwarz und meine Mütter sind gelb. Meine Brüder sind rot und meine Schwestern sind hell. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Und ich bin über 10.000 Jahre alt. Ich lebe von Liebe, ich lebe von Brot. Ich habe zwei Augen
habe zwei Ohren und kann alles verstehen. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch.
Das waren natürlich unverkennbar Tonsteine Scherben oder auch einfach die Scherben, wie alle Welt die Band salopp bezeichnet. Biografische Daten zur Band und zu Rio hatten wir ja bereits im Podcast über Politrock im vergangenen Jahr. Dazu sage ich dann heute nichts mehr. Aber die Scherben gibt's immer noch. Ich weiß zwar nicht, in welcher Besetzung sie derzeit auftreten, aber das kann man bei der für dieses Jahr geplanten Tour herausfinden. Interessant für unsere Region das Konzert am 7.5. in Düsseldorf. Interessant ebenfalls, dass die ehemalige Managerin der Scherben nach dem langen Marsch durch die Institutionen auf die Regierungsbank angekommen ist. Claudia Roth ist seit ein paar Monaten Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das hätte Rio sich wohl nicht träumen lassen. Der heutige Gesprächspartner ist nicht unbedingt von der Regierungsbeteiligung der Grünen begeistert, aber das steht auf einem anderen Blatt. Im Gesprächsteil geht es ja auch immer wieder um den Holocaust und ich glaube, ich habe für den Musikteil eine ganz interessante Verbindung zu dem Thema gefunden. Ende 1984 fand in Berlin in der Schaubühne am Leniner Platz ein Konzert statt, bei dem ich als Zuschauer dabei war. Es traten verschiedene Künstler der Berliner Szene auf, die Band Flucht nach vorn, Blixer Bargeld und einige weitere Mitglieder der einstürzenden Neubauten. In unterschiedlichen Kombinationen wurde miteinander Musik gemacht. Und Rio Reiser, der auch dabei war, sang irgendwann im Duett mit Marianne Rosenberg den Song »Lass uns ein Wunder sein«. Viele kannten Marianne Rosenberg damals nur als Schlagersängerin, mir ging's ebenso. Aber ich fand's damals toll und auch heute noch, dass zwei Künstler aus scheinbar so gegensätzlichen Bereichen der Musik gemeinsam auf der Bühne Musik machten. So etwas kommt immer noch viel zu selten vor. Hut ab von den beiden, so etwas wünscht man sich öfter. Ich wusste auch nicht, dass Marianne Rosenberg einer Sinti-Familie entstammt und viele ihrer Verwandten von den Nazis im KZ ermordet wurden. Otto Rosenberg, der Vater Mariannes, hat erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts über seine Zeit unter den Nazis und in deren KZs gesprochen. Er veröffentlichte die Autobiografie »Das Brennglas« und wurde Vorsitzender des Landesverbands Berlin-Brandenburg der Sinti und Roma. Marianne Rosenberg ist immer noch eine erfolgreiche Sängerin und wird im Rahmen ihrer Deutschland-Tournee 2022 auch in Bonn auftreten, hier bei uns in der Region. Keine Ahnung, ob sie den Song, den sie mit Rio aufgenommen hat, dann singen wird. Aber dieses Duett wird vielleicht den einen oder anderen veranlassen, Marianne Rosenberg mit neuen Augen zu sehen. Zum Schluss also ein wenig positive Energie.
Wunder sein, nicht nur du und ich allein, könnte das nicht schön sein, lass uns ein Wunder sein.
Das war's für heute. Hört ruhig noch mehr von Marianne Rosenberg. Ist doch schöne Musik, oder? Es wird einen zweiten Teil geben vom Gespräch mit Lothar Gothe in der nächsten regulären Episode. Da wird es nochmal um Psychiatrie gehen. Er wird auch nochmal sein Flugblatt vorlegen, was er ja schon angekündigt hatte. In dieser Episode war ja auch etwas mehr von der Einbettung dieser sozialistischen Selbsthilfe die Rede, Einbettung so in die Gesellschaft und so in den politischen Standort. Ich finde das aber immer wichtig auch, um und so zu verstehen, in welchem Zeitgeist, auch politischen Zeitgeist, denn so Protestbewegungen auch in der Psychiatrie oder gegen die damalige Psychiatrie denn stattgefunden haben. Soweit das für heute. Im Blog wird es diesmal noch einige Hinweise geben, weil ja auch in dem Gespräch mit Lothar Gothe einige Namen gefallen sind. Und es ist immer ein bisschen kompliziert, das dann während des Gesprächs alles gleich aufzulösen. Deshalb werde ich da nochmal im Blog auch zu den einzelnen Namen und etwas erzählen, aber auch beziehungsweise schreiben. Es wird aber auch dort, wie üblich, noch Literaturhinweise und Hinweise auf Musiktitel und Videos geben. Jo, dann ein schönes Wochenende. Ciao.